Das ist der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Hier gibt es Orientierung auf die Ohren mit Thomas Belka.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Thomas Belka und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Und natürlich unsere Moderatorin Birgit Eschbach von Studio Venezia. Hallo, liebe Birgit.
Hallo, lieber Thomas.
Na, wie bist du denn heute drauf?
Ausnahmsweise mal gut, so kennt man mich als Rheinländerin ja nicht. Aber ich muss sagen, du machst es fast schon so wie Barbara Schöneberger in ihrem Podcast mit den Waffeln einer Frau. Die begrüßt die Gäste auch so herzlich und so stürmisch. Hat auch so ein bisschen was von Inas Nacht. Ich weiß nicht, ob du die Fernsehsendung kennst. Also auch da muss ich sagen, die können sich an dir ein Beispiel nehmen.
Ja, Inas Nacht schaue ich schon allein wegen der immer wieder spannenden Musik, die es da
Ach,
gibt.
Ach, wegen der Musik. Du schaust das wegen der übereinander geschlagenen Beine, mit der sie die Tischseite wechselt. Erzähl mir doch nichts.
Als wenn ein Mensch
das wegen der Musik schaut.
No. Ich schaue das wegen der Musik.
Alle warten auf den Moment, wo es über den Tisch geht. Thomas, wie war die Resonanz auf deine erste Podcast-Folge?
Also zunächst mal, es hat richtig Spaß gemacht. Also es resoniert in mir schon mal. Und dann war ich natürlich, wieder so ein bisschen schweißgebadet. Kommt da was? Gibt's Reaktionen?
Und hört das einer?
Ja, hört es einer und meldet sich einer? Und wenn wie? Und ja, es war irgendwie verrückt. Es gab eine ganze Reihe Rückmeldungen, noch nicht hunderte oder so, aber eine ganze Reihe. Und ich war erstaunt, die kamen nicht nur aus Deutschland, sondern ich habe welche verschiedene aus Österreich, ich habe mehrere aus Italien, ich habe eine ganze Reihe aus den USA. Und da sind natürlich schon irgendwie Menschen, mit denen ich beruflich mal was zu tun hatte. Aber es sind alles Menschen, gerade die aus dem Ausland, mit denen ich bestimmt 10 Jahre keinen direkten Kontakt mehr hatte. Natürlich ein bisschen über LinkedIn und Social Media sonst, aber keinen direkten Kontakt. Und da gab's Feedbacks wie, das float gut. Allein der Satz war schon cool. Und am coolsten war das. Und dann gab es eben unterschiedliche. Jemand stand da auf das Thema Gen Z, was ich mit dir da besprochen hatte. Und jemand anderes auf der 4-Tage-Woche. Und irgendwo kam überall die Resonanz. Einer hat es auch in den Satz gebracht, es machte Spaß zuzuhören. Und schöner kann es nicht gehen.
Schöner kann es nicht gehen. Soll ich jetzt mal ganz kurz erklären, wo das herkommt mit den amerikanischen Zuhörern?
Ja, mach mal.
Also, das ist nämlich etwas, das können wir, du und ich, wir können das sehen auf unserer Hosting-Plattform. Da gibt es eine Länderkarte. Ja. Und ich habe mich am Anfang darüber gewundert, dass so ratzfatz 20 Länder bei jedem Podcast dabei sind. Ich habe gedacht, wo kommt das her? Das kommt daher, dass die Menschen eine Sehnsucht nach deutscher Sprache haben und das deutsche Fernsehen ist nicht unbedingt in der Karibik zu empfangen, wenn man da als Digitalnomade am Strand arbeitet. Aber du kannst Podcasts hören, du kannst deutsches Radio hören. Und deswegen ist das halt so beliebt, dass die wirklich in der Schlagwortsuche bei Spotify nach deutschen Begriffen gucken. Ich bin sicher bei dir auch nach deutschen Persönlichkeiten. Und dann stoßen die jetzt auf deinen Namen, auf dein Thema und dann sagen die sich, höre ich doch mal rein.
Ja, cool. So habe ich das noch gar nicht verstanden. Mhm. Und ich habe ja tatsächlich 10 Jahre lang in verschiedenen Funktionen bei SHRM, der amerikanischen Personalvereinigung, mitgemacht. Pro bono natürlich, wie das alle dort tun. Und habe da ja auch mitgeschrieben bei Testverfahren für HR-Tests, also für den Global Professional in Human Resources, habe ich tatsächlich Prüfungsfragen geschrieben. Also ich kenne ein paar da drüben.
Okay, also dann kommt es natürlich auch so ein bisschen, dann ist es deine Fanbase dort. Ja, spannend. Also ich meine, das ist natürlich auch schön, wenn man über diesen Podcast auch wieder mit Menschen in Kontakt kommt, die man lange nicht gesprochen und gehört und gesehen hat. Von dem her jetzt schon mal den Hinweis, auch wenn ihr diese Folge gehört habt, schreibt uns gerne. Auf Spotify gibt es jetzt so eine Q&A-Box. Da könnt ihr schreiben, ihr erreicht Thomas ja auf LinkedIn. Aber Thomas, ich weiß, du bist das Wichtigste in diesem Podcast. Es geht um dich, es geht um dein Thema. Der Chef in dir muss Führung finden. Und trotzdem hast du dir aber auch heute einen Gast eingeladen. Wer ist das denn?
Naja, ich habe gedacht, so kurz vor der Europameisterschaft, was machen wir denn da? Und es gibt ja einen Zusammenhang, denke ich, zwischen Führung und Sport. Oder wenn wir die 2 Fs wollen, zwischen Führung und Fußball. Und ich konnte Peter Hyballa gewinnen. Der war bei der letzten Europameisterschaft beim ZDF für die taktische Spielanalyse als Experte dabei. Vielleicht erinnert sich der eine andere, wenn er ihn gleich hört. Und wir kennen ihn auch als Experten von The Zone, von Sky und auch aus dem niederländischen Fernsehen. Peter Hyballa ist Fußballtrainer. Der hat zunächst Jugendmannschaften trainiert, solche tollen Mannschaften, U19 beim VfL Wolfsburg und U19 beim BVB Dortmund, also schon wirklich relevant, etwas für den Nachwuchs in den Unternehmen getan. Er war Co-Trainer bei Bayer Leverkusen und hat Mannschaften in verschiedenen Ländern trainiert, unter anderem auch in Namibia, aber auch Österreich, Polen. Also der ist viel rumgekommen, ist studierter Sportwissenschaftler, hat mehrere Bücher über Fußball geschrieben, und zwar so ganz konkrete, das Hyballa Dribbling zum Beispiel, oder Pressing. Nee, Dribbling war so und Hyballa Pressing. Und er hat auch eine Ausbildung zum Business Coach gemacht, zum Speaker. Also er ist jemand, der diese Verbindung Führung, Fußball und Business schon ganz gut kennt und Erfahrung hat. Und mit dem spreche ich gleich unter anderem über New Work im Fußball.
Ach, cool.
Gibt's das überhaupt, ja?
Sehr cool. Es war ja gerade eine Veranstaltung in Offenbach und da wurde das Thema, ist New Work tot, diskutiert. Also finde ich super, dass es im Fußball lebt. Ich bin gespannt, oder ob es lebt, aber Spoiler, Spoiler.
Schauen wir mal.
Ich kann aber auch schon mal sagen, und das darf ich als Frau vielleicht auch mal so ganz salopp sagen, dein Gast ist nicht nur hörenswert, sondern wenn ich jetzt an die ZDF-Analyse denke, der ist auch sehenswert. Also vielleicht ist er wieder dabei. Und wir können uns darauf freuen, dass wir ihn dann nicht nur im Podcast hören, sondern auch demnächst im ZDF wieder sehen.
Okay, ich lasse das so stehen, wie du es sagst. Ich gönn's ihm.
Ja, Thomas, das ist ja bekannt irgendwie, dass man Sportler auch einlädt als Keynote-Speaker, ne? Dass man die ranholt und sagt, so, was kann ich von denen lernen über Teamfähigkeit? Die müssen ja unter extremen Bedingungen innerhalb von 90 Minuten wirklich ihre Leistung voll abrufen können. Und da habe ich natürlich als Trainer, als Coach auch echt eine Führungsverantwortung, die sehr, sehr auf den Punkt sein muss. Von dem her finde ich das mega spannend, was wir von ihm lernen können und wie er zur Führung steht.
Ja, und als Trainer, das wissen wir als Zuschauer, als Trainer stehst du da, du hast dann 30.000, 40.000 Menschen im Stadion. Das heißt, dein Team kann dich nicht hören, egal was du da rumbrüllst, wie laut auch immer du sein magst. Und dann siehst du als, ich sag mal, Führungskraft, was du deiner Mannschaft beigebracht hast, ja, ob das funktioniert oder nicht. Und du siehst es deutlicher, als die anderen Führungskräfte das im Business häufig sehen. Wir haben die Mitarbeiter ja nicht in der Arbeitserledigung so direkt vor Augen und schon gar nicht als Team, ja.
Also das auch schon ist gar nicht mit der Kontrolle. Wir haben ja nicht, ja, den Glaskasten, wo 11 Mitarbeiter auf dem Spielfeld sind.
Genau. Und da ist die Frage der Kommunikation. Also was kann man da noch tun am Spielfeldrand? Und eine andere spannende Frage, die ich mit ihm besprochen habe gleich, ist natürlich, wie kommuniziert man eigentlich mit Menschen, mit denen man keine gemeinsame Sprache hat, die nicht Englisch-Deutsch sprechen und sprechen Sprachen, die ich als Trainer nicht kann. Wie führe ich denn da eigentlich?
Was erlauben Strunz?
Ja, was erlauben Strunz, genau.
Wow, ich freue mich auf die Folge. Let's go.
Let's go.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Peter Hyballa ist bei mir. Vorgestellt haben wir ihn im Intro. Lieber Peter, herzlich willkommen.
Ja, Thomas, hallo.
Ich freue mich so, dass du da bist.
Ja, schön, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Wir sitzen in Berlin, mehr oder weniger in der Sauna, weil wir das Fenster schließen mussten.
Ja, und wir können auch jetzt nicht irgendwas mit Klimaanlage anmachen, sonst hört man auf ein Podcast-Gerät.
Wie hast du denn den Tag verbracht, Peter? Draußen ist so viel Sonnenschein.
Ja, war ganz witzig. Ich war ein bisschen schlendern in Berlin und dann habe ich Jan vom ZDF gesehen.
Nee.
Ja, und mit dem war ich frühstücken. Jan hat mich entdeckt im Auto. Also du siehst, überall sind die Paparazzis. Und dann waren wir frühstücken, weil Jan hat mich vor 3 Jahren zum ZDF geholt als Taktikexperte bei der letzten Europameisterschaft. Kommt ja bald eine neue.
Ja, kommt bald eine neue. Und jetzt rat mal, was ich heute gemacht habe.
Du warst am Brandenburger Tor.
Nee.
Du warst Am Olympiastadion.
Ja.
Okay.
Ich war am Olympiastadion, Alter. Du hattest heute Morgen keine Zeit. Du musstest ja mit anderen Leuten frühstücken. Ja. Ich war am Olympiastadion und habe ein kleines Selfie-Video gedreht, wo ich dich und unseren Podcast angekündigt habe.
Okay.
Und auf dem Weg dahin habe ich die neue Torhymne der Nationalmannschaft gehört. Und das ist, kennst du sie?
Peter Schilling, Major Tom.
Ja.
Das war 1984, glaube ich, kam, oder 1984, 85 kam das Lied raus. Und ich habe mit meinem Bruder Andreas, haben wir immer so Hörspielkassetten, haben wir immer Aufnahme gemacht. Und Peter Schilling war neben Nena der Superstar in diesem Jahr. So, da war ich 19 Jahre alt.
Ja. 18. Und schon völlig losgelöst.
Da war ich völlig losgelöst. Das war unser, damals habe ich mir noch eine Schallplatte von Peter Schilling gekauft.
Okay.
Oder kaufen lassen.
Reden wir mal nicht über das Alter. Hast du schon gemacht, aber ja, okay, nächster Schritt. Also, dein Trainerherz. Was sagt das denn, wenn wir an die EM denken? Wir haben eine ganze Menge Mannschaften, die in der Qualität sehr nah beieinander sind. Mhm. Kommt es jetzt hauptsächlich auf den Trainer an?
Ja, der Trainer hat natürlich schon die Schlüsselposition einer Fußballmannschaft, aber der Trainer kann aber keine Tore schießen, kann keine vorbereiten, kann auch keine Tore verhindern auf dem Spielfeld. Er kann halt eine Mannschaft führen, eine Mannschaft muss sich führen lassen, aber im Endeffekt müssen 11 Spieler oder nachher die Eingewechselten das machen. Und das muss das ganze Team machen. Ein Physiotherapeut muss gut massieren, ein Arzt muss gut diagnostizieren, ein Sportpsychologe muss gut motivieren oder die Probleme. Ein Trainer muss einen guten Matchplan haben, Spieler muss einen guten Tag haben. Und dann, ja, und dann, was du schon sagtest, die Mannschaften sind so eng beieinander. Trainer ist dabei, aber ja, manchmal auf dem Spielfeld ist er halt nicht dabei.
Du hast am Anfang das Zauberwort gesagt. Der Trainer muss die Mannschaft führen, die Mannschaft muss sich führen lassen.
Ja.
Also, wie macht man das? Du bist ja, eine andere Art von Trainer. Du bist der Trainer, der jede Woche die Mannschaft ins Stadion bringt und zwischendurch trainiert. Wie macht man das, wenn man das nicht kann, wenn man nur so eine 4 Wochen Vorbereitungszeit hat?
Ja, da musst du einen ziemlich deutlichen Matchplan haben. Also du musst erstmal taktisch musst du deine Leute ja ein bisschen inspirieren auch und sagen, okay, das ist mein Plan. Auf der anderen Seite ist Nationaltrainer auch wie ein Clubtrainer. Es kommt ein Spiel, da machst du eine Analyse vom Gegner, machst deine Eigenanalyse, siehst die Jungs beim Training. Aber du hast halt nicht 150 Trainingseinheiten, du hast 5. So, und hast deine Eindrücke vielleicht vom letzten Freundschaftsspiel. Und dann denkst du halt, okay, gegen welche Taktik des Gegners kann ich meine Spieler am besten einsetzen und brauche ich vielleicht einen schnellen Stürmer, brauche ich einen wuchtigen Stürmer, brauche ich einen kopfballstarken Stürmer, ja und so weiter und so weiter und hast halt eine nicht so viel Zeit, aber darum musst du halt sehr auf den Punkt kommen und du weißt halt Nationaltrainer, du kannst nicht mehr viel korrigieren, also wenn du das Spiel verlierst, dann hast du schon die Pistole am Kopf. Da musst du das nächste Spiel schon gewinnen, unbedingt. Also du hast jetzt nicht 7, 8, 9 Spiele Zeit, um irgendwas zu korrigieren. Und das ist natürlich auch eine starke Herausforderung für einen Trainer.
Wir schauen mal auf die Bildsprache. Also Pistole am Kopf ist schon ein sehr krasses Bild. Ich habe dich übrigens nicht im Stadion kennengelernt und auch nicht so direkt als Trainer, sondern auf der Bühne. Also du warst auf der Bühne und ich war hin und weg, begeistert von deiner Performance. Und wenn jetzt niemand gesagt hätte vorher in der Anmoderation, dass du Fußballtrainer bist im Hauptberuf oder eigentlich nur, dann hätte ich es nicht gewusst. Natürlich, wenn ich zuhöre, schon. Also du stehst auf der Bühne mit, ich sag das mal, mit deinem Programm, das ist vielleicht etwas zu viel, aber mit deinem Programm One Touch.
Ja.
Was erzählst du denn dann?
Ja, wir haben uns ja auf dieser Speaker Night in Berlin kennengelernt und ja, im Endeffekt bin ich ja klublos und dann macht man als Trainer halt viele Sachen. Also ich habe dann auch eine Speaker-Ausbildung gemacht, eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich auch dachte, okay, wie kannst du auch mit anderen Sachen Geld verdienen, solange du halt keinen Trainerjob hast. Und dieses One-Touch-Programm ist eigentlich, da erzähle ich von den Hürden eines Trainers, also die negativen Seiten eines Trainers, die positiven Seiten eines Trainers. Aber auch, ich vergleiche das dann viel mit Comicfiguren, also ich rede dann über Lucky Luke, dass du halt individuell was machen kannst, so wie der Dribbler im Spiel, der gibt ja den Ball auch nicht ab. Oder so Asterix-Obelix-Methode, das heißt, dass Mannschaften ja auch viel mehr im Passspiel machen, dass sie was zusammen im Team machen. Ja, und manchmal, hoffst du auf diesen One-Touch. Das ist genauso wie im Leben und genauso wie im Fußballplatz. Es ist noch 30 Sekunden zu spielen und du denkst als Trainer, du betest nach oben und denkst, lass den Ball irgendwie reingehen, ist jetzt auch egal wie. Und das hast du im Leben ja auch manchmal. Wenn es nicht so läuft, dann denkst du, ja, ruf mich jetzt irgendeiner an und biete mir jetzt mal hier irgendeiner einen Trainerjob an. Und das ist dann manchmal, ja, der One-Touch-Moment. Oder wenn du eine Frau kennenlernen willst, bist gerade Single und denkst, Mann, jetzt gehe ich bei Edeka rein und ich will an einer Pizzatheke irgendwo eine Frau kennenlernen. Irgendwo, irgendeine Eingebung muss jetzt mal kommen.
Dann gibt's den One-Touch.
Dann gibt's den One-Touch.
Okay, sehr schön. Peter, und dann zeigst du ja auf der Bühne dieses, ja, wie soll ich sagen, vielleicht zerrissen sein oder die zwei Pole des Trainerlebens. Ja, ja, du bringst es sehr stark zum Ausdruck. Es ist ergreifend für den Zuschauer zu sehen, wie man auf der einen Seite als Trainer, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, wenn dein Training, deine Führung erfolgreich ist, vergöttert wird, geliebt wird und auf der anderen Seite, wie man verdammt wird. Mhm. Vielleicht schilderst du uns da noch ein bisschen was von deinem Leben, denn das nehmen wir ja zwar so aus der Zeitung wahr, aber was das für einen Menschen bedeutet, das geht an uns wahrscheinlich doch eher vorbei.
Ja, Fußball wird ja immer so auch mit hohem Management und so weiter verglichen. Und als Trainer bist du auch eine Führungskraft. So, ja, das ist mal klar. Nur bei Fußball ist halt, da sind halt zwei, drei Sachen ganz anders wie in einem Unternehmen. Erstmal hast du hohe Emotionen. Du hast eigentlich alle zwei Wochen gehst du ins Stadion, wo entweder 10.000, 20.000 oder 80.000 Zuschauer drin sind. Kommt auf das Stadion drauf an. Dann bist du als Trainer verdammt zu gewinnen. Du bist eigentlich in der Nahrungskette gar nicht ganz oben, weil der Sportdirektor ist über dir, der Präsident ist über dir, ein Investor kann über dir sein. Aber du musst letztendlich im Erfolgsfall, bist du das Gesicht der Mannschaft, ne, wirst natürlich gelobt und gestreichelt und da bist du der Erfolgsfaktor. Aber wenn du in der Niederlage, blutest du auch. Und am Ende des Tages, ja, wie viele andere Trainerkollegen, wirst du ja relativ schnell dann auch entlassen, was ich ja auch schon oft erlebt habe. Und du bist halt verdammt, um zu gewinnen. So, also es ist schön und gut, deine Spielphilosophie, aber du musst gewinnen. Und das geht eigentlich auch schon bis runter zum Jugendbereich, wo zwar immer heuchlerisch gesagt wird, dass Ausbildung an erster Stelle, aber das stimmt nicht. Auch da musst du gewinnen. Und du kriegst halt von allen Seiten Druck. Und darum bist du auch in gewisser Weise ein Adrenalin-Junkie. Und du hast natürlich einen Job, wo auch viele, die das nicht studiert haben, Fußballlehrer, es trotzdem besser wissen. Also wenn du zum Arzt gehst, dann glaubst du den Arzt ja, wenn er eine Diagnose stellt. Wenn du als Trainer sagst, ja, ich habe die und die Idee, ja, haben aber trotzdem viele Leute eine andere Idee. Und das ist von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt. Und das kann innerhalb von einem Spiel, zwei Spielen, das kann im Spiel von innerhalb fünf Minuten, was du jetzt letztes Mal bei Real Madrid, Bayern München gesehen hast, wo du denkst, 87. Minute bist schon durch und innerhalb von fünf Minuten, ja, bist du der Depp der Nation. Und dann kommen ganz viele Kritiken und auf einmal wird gesagt, das ist falsch und dies Taktik und da falsche Auswechslung. Und das ist natürlich ein Beruf als Trainer, den nimmst du halt mit 24/7, also den nimmst du auch mit unters Kopfkissen. Und darum ist es eine Passion, aber es ist nicht eine normale Arbeit.
Du hast eben so am Anfang deiner Antwort auch über Ausbildung gesprochen. Mhm. Du hast natürlich die Profi-Trainer-Lizenz und du hast auch Sportwissenschaft studiert in Münster, hast einen Magister Sportwissenschaft mit Psychologie und auch Pädagogik. Du hast ja auch viel Jugendmannschaften trainiert. Insofern wird der Pädagogik da vielleicht geholfen haben, weiß nicht. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ich kam jetzt mal auf die Psychologie. Wenn man so unter Druck ist, du hattest mir auch mal erzählt, dass du, wenn es schlecht läuft mit dem Team, auch in der Öffentlichkeit angesprochen wirst, auch im Café angesprochen wirst, auch negativ angegangen wirst. Wie hältst du das aus? Wie gehst du mit dem psychischen Druck um?
Ja, jetzt immer besser, weil du kommst natürlich in so eine Erfahrungsschatzkiste und die holst du raus. Also du hast ja auch so einen Werkzeugkoffer. Ich weiß noch, am Anfang, wo ich vom Jugendbereich in den Profibereich rübergegangen bin, habe ich immer gedacht, ja, das ist ja dasselbe. Also wir reden ja über Fußball, Training, da war ich immer, bin ich sehr stark drin, Training zu geben, Besprechungen zu geben. Aber auf der anderen Seite habe ich ein bisschen unterschätzt diesen Druck. Also auch wenn du ein Stadion, meine erste Profistation war Alemannia Aachen. Ich hatte zwar davor noch eine in Namibia, also in Afrika, aber das, also die erste in Europa war halt zweite Bundesliga Alemannia Aachen. Ja, und dann verlierst du ein Spiel oder gewinnst ein Spiel. Und wenn du ihn gewinnst, dann war ich der junge Klopp. Und wenn du verloren hast, dann ja, wurde es auch schon mal sehr oft angesprochen in der Stadt. Und das ist dann halt emotional. Also dann sitzt du irgendwo im Café und wird gesagt, ja, Herr Hyballa, wann gewinnen wir denn endlich mal wieder ein Spiel? Also, und die haben dich halt immer als Trainer gesehen. Und ich habe mich ja sehr oft als Peter gesehen. Also ich wollte ja einfach dann nur mal in Ruhe da sitzen oder Kaffee trinken oder irgendwas essen. Und du wirst halt immer als der Fußballtrainer gesehen. Und alles, was du halt auch privat in der Öffentlichkeit machst, wird halt begutachtet. So, ne? Und das wird ja jetzt in dieser Vogue-Zeit, ist es ja noch schlimmer geworden. Und ich habe ja auch in Dänemark dann zum Beispiel, hatte ich eine Station, da habe ich auch Morddrohungen gekriegt nach Niederlagen, wurde ich auch angegangen, also mündlich, verbal Drohungen ausgesprochen. Und dann denkst du halt manchmal, ey, es geht hier um ein Spiel mit dem Ball. So, und ich gebe ja mein Bestes als Trainer. Aber ich kann auch nicht jedes Spiel gewinnen und Rufmordkampagnen auf und Zeitungen von Medien. Und dann merkst du schon, ey, es ist cool, irgendwie prominent zu sein im Erfolgsfall, aber im Misserfolg habe ich mich auch ab und zu nicht mehr aus der Wohnung getraut, weil ich dachte, puh, jetzt wirst du hier, ich war vor 3 Wochen zum Beispiel in Hamburg, ja, da war ich eine ganz normale Diskothek, ein bisschen rumgetanzt und dann auf einmal haben 2 Holländer ja, ein Video von mir gedreht, wo ich dachte, wie krank ist das hier alles? Aber das ist halt der Preis. Mhm. Und das ist irgendwie schön, wenn du ja geliebt wirst und wenn Kinder mit dir ein Foto machen wollen und denkst so, oh, cool, dann kriegst du ja von außen sehr viel Liebe, aber du kriegst auch von außen Hass. Und das kommt immer drauf an, wie die Medien dich zeigen und ob du als Spieler gewinnst.
Das mit den Holländern, die ein Video gedreht haben, vielleicht nochmal für die Zuhörer. Du bist ja halber Holländer in Anführungsstrichen. Man kann nicht ein halber Holländer, ein halber Deutscher sein, aber wir sagen das ja, so. Ja. Deine Mutter ist Holländerin und du hast in Holland eben auch erstklassige Mannschaften trainiert. Mhm. Also insofern bist du dort bekannt. Du sprichst Holländisch.
Ja.
Und ja, wenn wir nochmal an die EM denken, ist es für dich genauso schön, wenn Deutschland irgendwann ausscheidet, wenn Holland Europameister wird?
Also du bist, das ist halt jedes Kind, das zweisprachig erzogen worden ist und 2 Nationalitäten in sich hat. Wenn ich in Deutschland bin, verteidige ich immer die Niederlande. Wenn ich in den Niederlanden bin, dann verteidige ich immer Deutschland. Ich muss aber schon sagen, ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe meine ganze Trainerausbildung auch in Deutschland gemacht. Und wenn Deutschland gegen die Niederlande spielt, bin ich schon mehr für Deutschland. Also, obwohl ich in den Niederlanden, ich glaube, 10-mal prominenter bin als in Deutschland. Und ich habe bei der WM 2018, war ich in den Niederlanden der Deutschland-Experte. Und das war ein bisschen blöd für mich, weil die sind ja in der Vorrunde ausgeschieden, Deutschland. Und als sie gegen Südkorea 2018 ausgeschieden sind, auf einmal 50 Leute im Amsterdamer Studio haben alle gejubelt und ich saß dann wieder da als Pionier und Cowboy und habe gedacht, oh nee. Und musste dann, weil die Rivalität zwischen Niederlande und Deutschland auch aus der Geschichte ist einfach nun mal da. Die ist nicht mehr so schlimm wie 1990, wo Rijkaard Rudi Völler angespuckt hat, aber die ist noch da. Und nee, ich bin ein Tick für Deutschland. Also wenn Deutschland ausscheidet, dann bin ich dann für die Niederlande. Also ich habe immer 2 Eisen im Feuer.
Okay, das war die Frage und das war die Hoffnung für mich, von mir, dass du das auch so sagst für deine holländischen Freunde. Und im Zweifel wäre sogar ich für Holland oder Niederlande. Wenn wir uns das Thema Führung nochmal anschauen, also im Business versucht man Führung so zu definieren, dass man sagt, das ist das Motivieren von Menschen, etwas aus eigenem Willen zu wollen, hin auf ein gemeinsames Ziel. Mhm. Und das kann man bei einer Fußballmannschaft ja erstmal vordergründig tun. Jetzt kommt es aber darauf an, du hast es eben gesagt, zu gewinnen. Also Führung im Fußball ist nochmal ganz klar erfolgreich sein, Spiele zu gewinnen, Meisterschaften zu gewinnen, Turniere zu gewinnen. So, reicht da das Motivieren oder was braucht dein Werkzeugkoffer dann noch?
Ja, die Definition, die du gesagt hast, ist genau auf eine Fußballmannschaft auch. Also es ist ja genauso, wenn du im Unternehmen irgendwie ein Projekt startest und dann muss ein Produkt, muss dann vorgestellt werden, das ist ja auch ein Ziel. Und bei einer Fußballmannschaft ist das Ziel, eine gewisse Spielphilosophie, da ist natürlich jeder Trainer auch ein bisschen anders. Der eine spielt ein bisschen offensiver, der andere spielt defensiver, der andere kommt mit dem Mittelfeldpressing, der andere macht Angriffspressing. Also die Spielphilosophie mit einer Mannschaft festzulegen und mit dieser Spielphilosophie dann zu gewinnen. Dann hast du als Trainer natürlich noch eine andere Aufgabe, musst auch jeden Spieler besser machen, weil heute werden ja Spieler verkauft. Also da partizipieren natürlich die Clubs auch von, dass Spieler verkauft werden. Und es ist unheimlich intrinsisch und extrinsisch. Also ich als Trainer kann natürlich von der Mannschaft extrinsisch ganz viel motivieren, ich kann ganz viel Führung abgeben, ich kann meine Ideen mitgeben, aber dann muss der Spieler natürlich alles dafür geben auch. So, und das, der macht der eine Spieler das ein bisschen mehr, der andere Spieler ein bisschen weniger. Der Ersatzspieler ist jetzt nicht der beste Freund vom Trainer, der Spieler, der in der ersten Elf ist, der freut sich, dass er spielt. Und dieses Ziel dann zu erreichen, letztendlich zu gewinnen, ja, das muss eine ganze Mannschaft dann leben. Und du bist als Trainer, du bist ja nicht nur Chef von Spielern, du bist ja auch Chef vom Staff, vom Co-Trainer, vom Physiotherapeut. Und du musst nebenbei noch Journalisten führen, du musst Fans führen, Sponsoren führen. Also es ist ein umfangreiches Terrain. Aber mit Spielern ist natürlich so deine Haupthausaufgabe.
Spielphilosophie gehen wir gleich nochmal drauf ein. Vorneweg vielleicht das Thema Führen. Trainer haben verschiedene Führungsstile.
Ja.
Ja. Und ich habe immer im Kopf den Felix Magath und reibe mich immer so ein bisschen daran, dass der so schreckliche Beinamen hat. Quälix ist ja einer. Ja. Und da gibt es dann die Geschichte, dass die Spieler, die nicht gute Kondition hatten oder wenn sie verloren hatten auch, dann mit Medizinball einen Hügel raufrennen mussten. Diese Art von Konditionstraining, wäre die heute noch möglich?
Ja, die ist noch möglich. Das Problem dabei ist immer, ich glaube, dass Spieler sich ganz schnell beschweren. Und dann ist immer die Frage, wie Sportdirektor und Trainer zusammenarbeiten. Weil man muss ja auch sagen, wenn du immer mit Medizinball einen Hügel hochläufst, dann bist du ja nicht blind von. Also das ist ja... Das kannst du mal machen, da ist ja auch eine Idee dahinter, aber heutzutage ist ja modernes Training viel mit Passspiel, viel Spielform, viel diese implizite Spielmethode, wo man sagt, okay, man macht eine Spielform und die Spieler lernen aus dieser Spielform oder man macht so Passdrills, die du ja so aus Spanien kennst. Ich finde mal ein Training ohne Ball zu machen auch gar nicht schlimm, weil man sieht ja auch, dass diese Fußballer von heute sind ja Athleten geworden. Das ist ja physisch eine ganz andere Aufgabe als vor 10, 20 oder geschweige denn 30 Jahren. Die müssen unheimlich viel Kilometer fressen, die Spieler. Und du musst halt topfit sein, sonst hast du keine Chance. Du musst halt einen guten Buddy auch haben, um einen Zweikampf dich durchzusetzen. Aber Felix Magath oder andere Trainer, die zu dieser Gattung Oldschool-Trainer angeblich gehören, ja, die haben dann auch mal andere Ideen, vielleicht auch um die Spieler ein bisschen zu provozieren. Und ich hänge so ein bisschen dazwischen, also zwischen Oldschool, Laptop, Lifestyle, Coach. Also, aber ich finde, von jeder Methode kann man auch was rausnehmen. Nur du musst die Spieler davon überzeugen, dass es gut ist für sie. Und das ist heute ganz viel mit Kommunikation und Fragen stellen und dieses sogenannte Mitnehmen der Spieler. Also jetzt nur von oben herab und wie so ein Drill-Sergeant die Jungs anzuschreien, das funktioniert einfach heute nicht mehr. Das kann, also wenn du eine Beziehung mit den Spielern hast, kann das mal funktionieren, weil das erwartet auch mal ein Spieler zu sagen, okay, jetzt brauchen wir mal echt einen harten Hund hier und das akzeptieren auch Spieler. Aber nur, wenn du eine Beziehung vorher aufgebaut hast.
Jetzt bist du ja in der Welt rumgekommen. Du hast in fünf, sechs Nationen schon Mannschaften trainiert. Du hast eben auch von Namibia erzählt. Da hast du, glaube ich, auch eine Fußballschule aufgebaut, richtig?
Fußballschule, ja. Und eine Erstligamannschaft trainiert, ja.
Und jetzt haben wir ja immer mehr Spieler, wo es schwer ist, überhaupt eine gemeinsame Sprache zu finden. Ja, ja. Die einen sprechen kein Englisch, die anderen kein Französisch, Deutsch sprechen viele nicht. Was machst du mit solchen Spielern? Hast du es erlebt und wie gehst du an die ran, um die Beziehung aufzubauen?
Ja, ich habe ja in Ländern wie Polen oder Slowakei, ich kann jetzt kein Slowakisch, kann auch kein Polnisch, in den Niederlanden konntest du Niederländisch, aber ist ja heute auch in der Bundesliga so, du hast ja 10, 12, 13 Nationalitäten. Das Gute an Englisch ist halt, dass doch 80% eigentlich Englisch können und es geht viel mit englischer Sprache und ich habe immer ganz viel in den Matchplan und ich habe ganz viel halt visuell gearbeitet. Das heißt, in der Besprechung ganz viel mit Videos gearbeitet und dann auch Videos, immer so Metapher-Videos. Also von YouTube habe ich mir irgendwelche Sachen rausgezogen zur Motivation oder in Deutschland wird zum Beispiel ein Mittelfeldspieler, der zwischen den Linien steht, wird das halt so, er muss dazwischen stehen, zwischen den Linien. Und ich habe das dann so immer so mit meiner Metaphersprache, ist der Gigolo. Als Gigolo muss er ja dazwischen stehen. Und wenn du Manndeckung machst, dann bist du halt der verheiratete Mann. Und dann haben wir Videos gezeigt und das haben die Spieler kapiert. Also ich habe ganz viel mit Metaphern gemacht. Oder wenn das Gras grün ist, also du hast viel Platz auf dem Spielfeld, dann kannst du andribbeln. Na, haben wir Grass is Green halt genannt. Also wir haben ganz viele Prinzipien, also Game Principles, also Spielprinzipien umgebaut in Metaphern und das dann per Video gezeigt. Und auf dem Trainingsplatz ist es mit Händen und Füßen. Also entweder ist es wie gesagt Englisch und ein anderer Spieler kann Englisch und übersetzt das oder wir übersetzen das. Und sonst ist es ganz viel Vormachen und mit Händen und Füßen. Und diese Emotion, Mimik und Gestik ist eigentlich diese internationale Fußballsprache und das verstehen schon Spieler. Also wenn du streng guckst, dann wissen sie, okay, jetzt ist der Trainer sauer oder wenn du lachst, dann wissen die, oh, der ist gut drauf, das war positiv vielleicht. Wenn du ein Spiel verloren hast, dann brauchst du ja gar nichts sagen, dann ist die Stimmung halt nicht so gut. Wenn du das Spiel in der letzten Minute gewonnen hast, dann ja und... dann weißt du, das ist eine gewisse Euphorie und die kannst du natürlich mit Gestik, Mimik, dein Gesicht und deinen Körper auch viel aussprechen. Und das ist halt viel im Fußball.
Okay, damit erreichen wir die Menschen mit unserem Grundverhalten, auch ja. Das, was wir spielerisch und auch als Kinder können und dann als Erwachsene verlernt haben. In den Unternehmen wird viel von einer anderen Art der Arbeit gesprochen, also Stichwort New Work. Lass die Mitarbeiter eigenständiger arbeiten, gib ihnen mehr Verantwortung, lass sie viele Dinge selbst lösen. Funktioniert sowas im Fußball auch, dass die Mannschaft manche Dinge alleine regelt, dass die wissen, wenn die Spielphilosophie klar ist, wie sie sich dann gegenseitig helfen oder auch Tipps geben oder auch mal rügen?
Ja, also das wissen Spieler schon, auch sehr erfahrene Spieler, die schon länger dabei sind. Auf der anderen Seite noch einmal, du gibst als Trainer gewisse Spielprinzipien vor. So, und eine Mannschaft fühlt schon im Spiel, okay, das funktioniert jetzt gut oder das funktioniert jetzt nicht. Und dann ist es so, ich bin eigentlich schon ein relativ dominanter Trainer. Das heißt, also ich bin sehr in der Mannschaft drin und die Mannschaft kann jetzt nicht bei mir jetzt eine ganz andere Taktik wählen. Aber sie gucken dann raus oder mit den sogenannten Leistungsträgern in der Mannschaft hast du dann Blickkontakt und dann sagst du zum Beispiel, okay, wir schaffen jetzt nicht den Druck so zu halten, wir lassen uns zum Beispiel ein bisschen fallen oder der Gegner baut auf einmal nicht mit zwei Verteidigern auf, die bauen auf einmal mit drei Verteidigern auf, wo wir vielleicht überrascht von sind und dann ist es eigentlich zwischen Trainer und Mannschaft ganz schnell dann eine Lösung zu finden. Ich glaube, bei Trainern, die nicht so dominant sind, machen das Spieler auch von alleine. Dann regeln die das auf einmal und sagen, hey, ziehen einen Spieler zurück oder einen Spieler vor. Und das funktioniert schon. Aber du musst halt, diese Prinzipien sind so wie Überschriften, aber den Text musst du halt selber schreiben, auch als Spieler. Weil du kannst als Trainer, bist du auch kein Joystick-Trainer. Und gerade in Stadien, wo ja 30.000, 40.000 Leute sind, hören die dich auch gar nicht. Also dann müssen die das dann ein bisschen selbst regeln. Du kannst ganz viel einstudieren im Training, aber dann, der Klassiker ist immer, du kriegst eine rote Karte oder der Gegner kriegt eine rote Karte und dann verändert sich ja auf einmal das Spiel. Und dann musst du schon auch zusehen, dass du sehr verantwortungsvolle Spieler hast und die musst du natürlich auch anleiten.
Danke. Du hast eine Menge Bücher geschrieben.
Ja.
4, 5, ich habe es nicht durchgezählt.
Oh, ja, mehr,
ne? Ja. Die heißen sowas wie modernes Dribbling oder modernes Passspiel. Du hast ein Buch über Spielformen geschrieben und eins, das spricht mich so vom Titel an, Hyballas Gegenpresse.
Ja.
Jetzt erzähl doch unseren Hörern mal, was ist deine Spielform, was ist dein präferierter Angang?
Ja, mein Spielstil, was jeder Trainer sagt, ist sehr offensiv, aber bei mir stimmt's wirklich. Also das ist ja heute, hast du ganz viele Daten, Analysen und Statistiken. Also ich mag es einfach, hoch anzupressen. Also das bedeutet für Zuhörer, die sich jetzt nicht so im Fußball auskennen, dass du eigentlich am gegnerischen Strafraum schon den Gegner unter Druck setzt, dass du mit ganz vielen Spielern in der gegnerischen Hälfte stehst. Das wird von außen immer sehr als risikoreich gesehen, aber ich mag das, dieses Abjagen in der Defensive und in der Offensive halt ganz viele Kombinationen, aber sehr direkt nach vorne und halt sehr viel mit tiefen Laufwegen. Für mich war immer ganz wichtig, dass auch Zuschauer davon genießen können, wie wir spielen. Und wenn du halt ganz viele Torchancen herausspielst oder viel aufs Tor schießt, ja, dafür kommst du ja ins Stadion. Du kommst ja nicht ins Stadion um so Mittelfeldgeplänkel und es passiert nichts in den beiden Strafräumen. Und ich habe immer versucht, relativ schnell nach vorne zu spielen. Ich glaube, das ist auch der Charakter von mir. Ich bin auch sehr direkt, hast du ja schon gesagt. Meine Mutter ist aus Rotterdam. Ich bin in Westfalen aufgewachsen. Also wir sind sehr direkt in der Sprache, sehr direkt. Klartext wollen wir haben im Privatleben und Klartext ist dann auch auf dem Fußballbereich. Und es gibt andere Trainer, die sind vielleicht ein bisschen schüchterner und die versuchen sich mehr zurückzuziehen und auf Sicherheit zu gehen. Und ich habe nicht immer so viel Sicherheit in meinem Spiel. Also ich wollte immer Spektakel, ich wollte immer viel Gegenpressing. Das heißt, wenn wir den Ball verloren haben, sofort wieder zurückgewinnen. Aber das verlangt natürlich von den Spielern eine sehr, sehr hohe Fitness und auch eine gute Spielintelligenz. Und das habe ich versucht immer reinzubekommen mit ganz vielen Spielideen, Spielformen, die aber auch manchmal sehr kompliziert sind. Was ich aber nicht schlecht fand. Und so habe ich auch viele Spieler und viele Talente ja auch verkauft für sehr viel Geld.
Ich würde jetzt gerne, geht nicht, aber eine Umfrage machen. Wie reagieren unsere Zuhörer auf das Wort dominant, dominanter Trainer, was du genutzt hast? Und das auch vor dem Hintergrund, dass ich selber mal in einem Vorstellungsgespräch gegrillt worden bin, wie ich in einer schwierigen Situation mit einem schwierigen Mitarbeiter umgehe. Und die Fragestellung führt immer dazu, egal was ich sagte, dass der Mitarbeiter trotzdem das in Anführungsstriche falsche weitergemacht hat. Mhm. Und dann habe ich ganz zum Schluss gesagt, naja, irgendwo braucht man dann Disziplin und irgendwo braucht es dann Dominanz. Und ich habe dann im Zweifel auch eine autoritäre Ader. Und damit war ich draußen. Ja, also sie haben mich kaputt geprüft quasi da, ist ja okay, habe wahrscheinlich auch dann da nicht reingepasst, war eine gute Firma, aber ich war halt nicht der Richtige. Und insofern ist dann immer wieder die Frage, wann ist man der Richtige? Dann, wenn man siegt oder dann, wenn man es der Gesellschaft recht macht?
Ja, das ist ja immer eine große Frage. Also ich glaube, wenn du jetzt über Peter Hyballa sprichst, ja, dann würden so Berufe wie Diplomat oder in dem Mainstream mitgehen, würden ganz viele Nein sagen. Ich sehe das ein bisschen anders, weil du kommst natürlich als Trainer und nochmal als öffentliche Figur und kommst du natürlich in eine gewisse Schublade. So, ne, wenn du, ja, ist ja genauso, wenn du einen Menschen auf der Straße siehst, dann musterst du den und sagst, okay, dann ist er in einer gewissen Schublade. So, bumm, Ende. Und dann lernst du ihn noch kennen und denkst auf einmal, hey, der ist ja ganz anders oder die ist ganz anders. Und das Wort autoritär ist natürlich so ein bisschen No-Go geworden. Ne? Das ist alles sehr demokratisch, sogar fast laissez-faire. Auf der anderen Seite regen wir uns alle über die Generation Z auf, die sagt, wir machen hier Work-Life-Balance. Und die ältere Generation sagt, nee, arbeiten und Disziplin musst du haben. Und das vermischt sich natürlich alles. Also ich glaube, dieses Leasing und Pacing ist natürlich ganz wichtig. Also auf der einen Seite, guck mal, als Fußballtrainer, ich muss ja auch entscheiden. Ich habe nur 11 Startpositionen, ich habe aber 25 Spieler. Und das ist ja klar, dass die 14 Spieler, die ich nicht aufstellen kann, ja, die bringen mir jetzt keinen Strauß Blumen mit. Und dann ist halt die Frage, wie der Spieler das akzeptiert, ob der dann selbstkritisch ist und das ist nicht mehr so der Fall. Also das ist ganz schwierig geworden. Dann ist der Trainer halt viel schuld. Und die ersten 11, die lieben dich natürlich, weil hey, der Trainer ist cool, weil er stellt mich auf. Und das heißt, ich kann nicht immer nur demokratisch agieren. Ich muss auch ganz klar mal sagen, jetzt geht's in diese Richtung. Und entweder kommt ihr mit oder lasst es sein. Ja, und deshalb, ja, habe ich ja auch schon mal Spieler suspendiert. Und die dann nicht mitgekommen sind. So, Bei dem einen Club ist das gut gegangen, da kommst du direkt in so eine Siegesexplosion, weil du hast die faulen Äpfel erkannt. Und bei einem anderen Club wurde ich dann entlassen und dann wurde halt gesagt, ja, der kann halt mit Spielern nicht umgehen oder sowas. Und das ist halt, ja, dieses Leading und Pacing, das finde ich, also Pacing, du gehst halt mit den Spielern mit oder mit dem Staff mit, hörst sehr, sehr viel, lässt unheimlich viel Freiraum, aber als Cheftrainer kannst du gar nicht immer so viel Freiraum lassen, weil ich muss ja entscheiden, eine Auswechslung, Einwechslung muss ich ja auch entscheiden. Der Co-Trainer kann mir einen Tipp geben, so, ich kann auch nach dem Co-Trainer hören oder halt nicht, aber ich muss ja da letztendlich dafür stehen und wenn es in der 89. Minute gut geht, bin ich der Held. Wenn es schlecht läuft, also wir verlieren das Spiel und derjenige, der dich vielleicht eingewechselt hat, macht gerade den Fehler, dann bin ich natürlich der Depp der Nation.
Jetzt bist du zunächst mal aus dem Jugendtraining, den Jugendmannschaften als Trainer gekommen. Wie geht man mit diesen jungen Menschen um? Viele von denen sind ja dann noch nicht sehr reif, die sind dann, weiß ich nicht, 16, 17, 18. Ja? Das heißt, du hast ja als Trainer dann noch eine ganz andere Aufgabe. Du bist ja nicht nur Führungskraft, du bist ja irgendwie auch noch eine andere Art von Bezugsperson. Wie geht man damit um?
Ja, bei den Spielern, ich habe ja auch die besten Mannschaften in Deutschland trainiert, im U19-Bereich. Du bist fast schon mehr wert als der Vater für die. Also, und das meine ich so, wir haben viele Spieler gehabt, die auch zum Beispiel im Internat oder so gewohnt haben. Und das heißt, die waren weg von ihrer Familie und haben auf Karte Fußball gesetzt. Und ich weiß jetzt nicht genau die Statistik, aber aus diesen Nachwuchsleistungszentren schaffen vielleicht 10% Profifußballer zu werden. Und das wissen wir Trainer natürlich. Aber auch im Jugendbereich musst du auch schon gewinnen. Also ist ganz wichtig, da auch zu gewinnen, ist ganz wichtig, die Spieler besser zu machen. Und die Jungs setzen auf Karte Fußball. Also Schule läuft einfach nebenbei. Das wird in der Außendarstellung immer anders gesagt, aber das stimmt nicht. Die setzen voll auf Karte Fußball und als Trainer weißt du das und du versuchst natürlich auch fürs Leben viel mitzugeben. Also für mich war immer ganz wichtig, okay, den Fußballer auszubilden, aber auch gewisse Normen und Werte natürlich den Spielern mitzugeben, wie wir als Team funktionieren, wie du als junger Mensch funktionierst, aber auch eine unheimliche Leistungswilligkeit reinzubringen bei den Spielern. Aber das muss ich auch sagen, in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, die Jungs sind bis in die Haarspitzen motiviert. Also sie geben echt alles für Fußball. Und dann derjenige, der es geschafft hat, kommt dann in diese Käseglocke Profifußball. Und der es vielleicht nicht geschafft hat, also der dann kein Profifußballer wird, die können auch unfassbar ins Loch fallen. Also es ist eine ganz harte Welt. Also da müssen wir uns jetzt nichts groß schönreden. Und du kannst halt totaler Millionär werden, also die habe ich ja auch viel ausgebildet, aber du darfst halt den Weg so vom Leben nicht, ja, der Weg vom Leben darfst du nicht entgleiten und das ist ja genauso, wenn du eine starke Verletzung hast, die Spieler können ins Loch fallen und da bist du als Trainer, Vaterfigur, Pädagoge, Mentor, Psychologe, in Armnehmer, starker Kritisierer, Förderer, bist du gefragt.
Wie kommt man auf gemeinsame Regeln? Ich sehe das in den Unternehmen in den letzten Jahren, letzten 10, 15 Jahren deutlich, dass wir durch eben die verschiedenen Kulturen, die heute zusammenleben, nicht mehr ja, dasselbe in der Kindheit mitbekommen haben, deswegen andere Vorstellungen haben, ganz natürlich andere Vorstellungen haben. Und in den Unternehmen müssen wir immer mehr die Leitplanken vereinbaren. Die kannst du gar nicht jetzt einfach setzen. Also da hilft jetzt nicht die 10 Gebote oder die Grundrichtlinien des Konzerns, sondern die sind wirklich zu vereinbaren. Das ist eine sehr herausfordernde Arbeit, die notwendig ist, dass man einen gemeinsamen Strang überhaupt ziehen kann. Ja. Wie machst du das mit gerade diesen Jugendmannschaften, die kommen ja auf aus allen Kulturen und kommen auf einmal in eine neue Welt.
Also ich habe es immer so gemacht, dass ich erstmal sehr viel von mir auch erzählt habe. So, ich habe nun mal einen deutsch-niederländischen Background, ich komme aus Westfalen, wo wir auch halt sehr direkt sind und gebe dann so meine Normen und Werte, die ich auch kennengelernt habe, von meinen Trainern, von meinen Lehrern, von meinen Eltern, von meiner Umgebung, die gebe ich erstmal so mit und sage, okay, das bin ich, Peter Hüballer, ich bin der Trainer, aber ich bin auch Mensch und ich erzähle dann erstmal und was mir wichtig ist. Und dann geht es natürlich in der heutigen Zeit auch viel mit Fragen. So, was ist euch wichtig? So, und dann sprichst du auch, du sprichst ja unfassbar viel mit den Spielern vor dem Training, nach dem Training, im Training, obwohl im Training wird natürlich dann mehr auf Fußball oder auf Sport festgelegt. Aber ich habe mich halt immer sehr interessiert auch für die Spieler, weil ja, du denkst natürlich auch, warum reagiert der Spieler jetzt so, wie er ist, aus welchem Elternhaus kommt der? Du kriegst natürlich auch von deinem Staff viel mit. Ne? Du hast ja heute auch Psychologen im Team oder du denkst dann, okay, warum ist der Spieler heute gut drauf, warum ist er schlecht drauf, was ist passiert? Ich hatte auch Spieler, ja, wo mal die Mutter gestorben ist oder, also du kriegst ja auch Schicksalsschläge mit, du kriegst auch Euphorie mit, du kriegst von der Schule einen Wink, dass der heute wieder Mist gebaut hat in der Schule. Also du kriegst ganz viele private Sachen auch mit und dann versuchst du mit den Spielern zusammen, ja, Regeln aufzustellen, aber es ist auch nicht so, aber ich mache das so, noch einmal dominant, also meine Normwerte vorzugeben, aber auch mit den Spielern zu sagen, okay, findet ihr die gut? Oder wenn ihr die doof findet, dann müsst ihr das auch sagen. Und diese Generation sagt schon was. Also ich sag mal so, ich habe in Osteuropa gearbeitet, da sind sie ein bisschen ruhiger, die Spieler. Ja, da hören sie mehr und nehmen mehr die Kommandos an. In Westeuropa und gerade in Niederlande ist ganz viel Ja, aber. Ja, und ganz viele Fragen stellen, warum machen wir das eigentlich und was ist der Hintergrund dabei? Da ist ein bisschen kulturell, ist es schon anders, aber ja, man kann gewisse Regeln und Normen vorgeben, aber ich komme eigentlich mit Spielern immer sehr, sehr gut zurecht, weil die haben irgendwann gemerkt, okay, der entblößt sich hier, der gibt sehr viel von seiner Persönlichkeit und der tickt so, das können wir gut finden oder schlecht finden, aber ganz oft sind sie halt auch mitgekommen.
Unternehmen versuchen, ich sagte es schon, sehr stark den New Work-Gedanken umzusetzen, eine agile Arbeitsatmosphäre zu schaffen, Umfeld zu schaffen. Das Thema Fehlerkultur spielt eine große Rolle. Motivation sowieso, Eigenmotivation fördern. Gibt es da einen Trend bei den jüngeren Trainern? Gibt es da irgendetwas in der Richtung? Oder gucken sie sich das mehr von den älteren Trainern ab? Gibt es da Philosophien? Ich schätze die Zukunft ein.
Na, es hat sich sehr gewandelt. Also früher war es eigentlich auch so wie mit den Politikern. Das waren ja so ein bisschen die alten weißen Männer, die sehr autoritär waren, dass es auch so Typen waren, die klare Ansagen gemacht haben. Und der junge Trainer wird natürlich auch mit dieser Vogue-Zeit und mit dieser Generation Z wachsen die ja auch auf. Und das heißt, dass die Spieler mehr und mehr ins Boot nehmen. Du siehst ja auch die Interviews von Trainern heutzutage, kannst du sagen, sehr langweilig. Kannst natürlich auch sagen, sehr seriös. Diese exzentrischen Typen sind nicht mehr so viel unterwegs. Das Witzige im Fußball ist aber, wenn man an die 10 besten Trainer der Welt nennt, sind davon, glaube ich, 8 Exzentriker. Also das ist dann immer so für mich, wo ich immer denke, auf der einen Seite will man nicht mehr so diese verrückten Typen und verrückt ist ja so für mich so in 2 Worte mit einem Bindestrich, also das ist wie so ein Bücherregal, verrückt, also du bist ein bisschen aus der Norm, aber wir leiten die jungen Trainer heute an, nicht aus der Norm zu fallen, also sprich so ein bisschen grauer Mann von ja, Michael Endes Buch Momo, du musst grau sein, so, und es geht halt ganz viel der Spieler. Aber als Trainer willst du dich natürlich auch ausleben. Und das hat sich unheimlich verändert. Ich glaube, dass du auch kaum noch Trainer findest, die die Wahrheit im Interview sagen, weil alle haben natürlich Angst, ihren Job zu verlieren. Es ist unheimlich viel Mainstream geworden. Die Richtung geht dahin. Also folge ich dann auch. Und so war ich halt nicht. So, ich habe ja immer so meine Sachen halt durchgezogen und das, ja, kam gut aus und kam manchmal auch sehr schlecht aus. Und deswegen brauchen wir ja diese sogenannten Typen, aber die werden immer, immer weniger. Jetzt kannst du natürlich auch sagen, was ist ein Typ oder wie ist eine Definition von Typ. Aber wenn du die großen Trainer der Welt siehst, ich meine, Mourinho hat ja irgendwie eine Macke, Guardiola hat eine Macke, Jürgen Klopp hat eine Macke, also jetzt im positiven Sinne. Und viele junge Trainer sind sehr ruhig, sind sehr auf Fachlichkeit, arbeiten viel mit dem Laptop, sind eigentlich so in der Gruppe drin und sind nicht mehr so diese Leader-Typen, sind mehr die Pacer-Typen. Und da weiß ich nicht, ob das jetzt in so eine richtige Richtung immer geht. Weil ich finde immer, lass jeden Typ sein, wie er ist, authentisch sein. Und da gibt es auch exzentrische Typen und die sind auch ganz wichtig. Das ist wie in der Fußballmannschaft. Immer nur, wenn du so Schwiegersöhne nur in der Mannschaft hast, ja, da wirst du auch keine Meisterschaft mitgewinnen. Du brauchst schon ein paar Gangster auch.
Ja, die spannende Frage ist, sind die wirklich so exzentrisch oder sagen die das, was die anderen sich auf die Zunge beißen?
Genau. Ja?
So manche Interviews mit den Top-Trainern, die du erwähnst, ich sage jetzt mal keinen Namen, sind ja so, dass die einfach mal die Worte gehen lassen.
Ja.
Und das ist nicht verkehrt, was sie dann sagen. Es ist nur sehr deutlich und vielleicht für den Interviewpartner sehr hart in dem Moment. Ja. Aber okay, also mit dem Erfolg kann man vielleicht dann doch mehr sein, wie man möchte. Das wäre ja ein schönes Bild.
Klar, und du hast natürlich auch, wenn man noch einmal Fußball, da hast du natürlich auch die Medien dabei und die sind ja auch, Journalisten sind auch Typen, die brauchen eine Schlagzeile. So, und natürlich sind diese bunten Vögeltrainer, diese bunten Hunde, die es ja nicht mehr so viel gibt, ja, die sind natürlich viel interessanter für die Medien. Also wenn einer nur Blabla-Interviews gibt, wo du einschläfst, der macht dann keinen Fehler, aber der hat natürlich auch keinen hohen Erinnerungswert. Und ein bunter Vogel, der, ja, keine Ahnung, der mal einen Stuhl wegtritt oder der einfach mal sagt, heute haben wir SCH Punkt, Punkt, Punkt gespielt und aus dem Grund und heute gingen mir die Spieler aber gehörig auf den Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist natürlich eine super Schlagzeile. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Mut zu tun. Also ich sehe auch immer Trainer gerne, ein Trainer, der viel nach vorne spielt, hat Mut. So, und er ist von seiner Persönlichkeit mutig. Ja, und ich bin natürlich auch sehr mutig, weil ich gehe mal eben in die Slowakei, ich gehe mal eben nach Polen. Wenn du mich morgen anrufst, mach mal einen Workshop in Afrika, mache ich das. So, und das spiegelt sich natürlich wieder. Und ich finde, dass wir den Trainern heute sehr viel Angst mitgeben. Also dieser Satz, du musst aufpassen, den höre ich ja auch überall. Aufpassen, das zu sagen, aufpassen, das zu machen. Die Spieler haben natürlich eine unfassbare Macht heute auch über soziale Medien und so. Aber wenn du halt mit diesem Gehirn reingehst, wenn du mit diesen Synapsen reingehst, ich muss überall aufpassen, ja, dann bist du nicht befreit. Und ich finde, dann spielt die Mannschaft auch nicht befreit, aber das ist halt dann der Mainstream-Weg und da entscheiden sich viele für.
Zu befreit kommt mir der Gedanke in den Kopf, Freiheit braucht Mut, sonst kann man nicht frei sein. Das gilt für den Einzelnen wie für uns als Gesellschaft oder eben auch die Fußballmannschaft.
Ja.
Peter, du bist Business Coach zwischendurch mal. Ja, du hast eine Ausbildung gemacht, du hast dich auch mit Unternehmen, mit Führungskräften auseinandergesetzt, ihnen geholfen, ihren eigenen Weg wiederzufinden. Wie ist das für dich, wenn du in Unternehmen dein Trainerwissen, dein Führungswissen weitergibst?
Ja, ist spannend, weil du einfach ganz viele Parallelen hast. Also wenn du von deiner Fußballwelt erzählst und wir leben ja in dieser Fußballwelt schon unter einer Käseglocke. Das heißt, du bist ja irgendwie prominent, du kriegst viel Geld, du wirst immer abgerechnet auf den nächsten Spieltag. Du lebst von Spieltag zu Spieltag und dann kommst du in so ein Unternehmen und dann wunderst du dich, ey, die haben ja dieselben Probleme oder dieselben guten Tage. Also, ne, das ist ja nicht immer nur negativ, sondern die haben dann, es geht dann um Führung, um Team, um Mitarbeiter, um Leute, die wollen, die nicht wollen. Da wird auch viel hinterm Rücken Messer gestochen. Da geht es um Karrierewege. Dann gibt es um Intrigen. Dann gibt es um korrupte Verhaltensweisen und so weiter. Und da gibt es auch ja quasi um den Mensch. Und da habe ich halt einfach gelernt, ja, wo Menschen sind, passiert was. Und ja, diese knallharte Hierarchie, die verwässert ja immer mehr. Also es ist ja immer ganz viel jetzt Augenhöhe. Und diese Coaching-Ausbildung war eigentlich total interessant, weil ich habe irgendwann gedacht, boah, ich dachte, ich hätte große Probleme. Aber die Leute im Unternehmen haben ja eigentlich noch mehr Probleme. Und dann klar, dann erzählen die noch private Sachen über Kindheit und so weiter und so weiter. Und eigentlich jeder, der so eine Coaching-Ausbildung macht, 90% haben eigentlich Probleme mit ihrem Chef. Und da machen sie so eine Coaching-Ausbildung, um sich wahrscheinlich auch mehr kennenzulernen. So war das bei mir auch. Aber vielleicht selbstständig zu werden, um aus diesem Unternehmen zu flüchten. So, ne? Also ich werde dann Coach und dann habe ich Freiheit und dann muss ich mit meinem Coachie mich treffen und dann kann ich im 1:1 was machen. Ist ja Speaker auch so, da gehe ich auf die Bühne und kann viel Geld verdienen. Das ist ja erstmal so eine Idee. Aber eigentlich hatten alle so das Problem, der Chef. Ich will nicht das machen. Ich bin eine Marionette, ich bin Roboter, ich will aber frei sein. Und wenn du dann ja so Mann Mitte 40 bist oder Frau Mitte 40, wo dir auch nicht mehr alles so gefallen lässt, wo du denkst, oh, ich habe noch vielleicht noch, die, jetzt habe ich 20, 25 Jahre gearbeitet, aber ich will noch 20, aber das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Und das war ganz oft das Gesprächsthema Nummer 1, der Chef.
Peter, ich muss lachen. Mein Podcast heißt ja, der Chef in dir muss Führung finden.
Ja.
Mein Grundgedanke dabei ist, dass die Menschen nicht nur fliehen wollen, sich selbstständig draußen machen wollen, sondern dass sie diese innere Selbstständigkeit suchen und sich loslösen möchten aus diesem Spagat, diesem Sandwich, den man zwischen Mitarbeiter und Chef dann fühlt. Und dass es da in jedem von uns ein Chef gibt, jemand, der Verantwortung und Selbstbestimmtheit haben möchte und die für sich sucht und braucht. Mhm. Ja. Und ja, fein, dass du das in anderen Worten so ähnlich zumindest gesagt hast.
Ja, und da ging es halt viel um Pacing und Leading. Es ist ja dann auch so, dass du über Fragetechniken eigentlich darfst du ja nie einen Ratschlag geben. Dann bist du ja Berater. Also wenn du zum Steuerberater gehst, dann sagt der ja, Herr Hüballa, Herr Belker, machen Sie mal so und so die Steuererklärung. Das lässt Sie dir dann gefallen, weil das, aber Coach bedeutet ja noch einmal, dass du mit vielen Fragestellungen irgendwie im Gehirn dieses Coaches oder deines Spielers oder deines Mitarbeiter bist und dass er auf die Lösung kommen soll. So, und dass das Problem auf den Kopf gedreht wird, und das ist dann halt die Lösung. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Probleme auf den Kopf und Lösungen zu kreieren. Und da hilft ein Coach, weil du vielleicht auch deine eigenen blinden Flecken gar nicht so siehst. Und lass uns ehrlich sein, wenn du mit deinem besten Freund quatscht, wie früher im Sandkasten, dann bleibst du auch nur im Sandkasten. Der wird dir aber niemals irgendwie deinen blinden Fleck sagen oder vielleicht auch niemals, was hast du vielleicht in dieser Beziehung falsch gemacht? Und das tut ja weh, wenn du selbstkritisch bist und denkst, ja, vielleicht habe ich da übertrieben oder, und darum ist dieses Coach oder wie man das immer noch nennen will. Und Coaching kommt ja auch aus dem Sport. Das ist schon ganz wichtig. Und zum Beispiel in den Niederlanden, in Deutschland wird halt der Beruf des Fußballtrainers. In den Niederlanden wirst du Trainer-Coach, also Trainer-Coach. Und man sagt ja, keine Ahnung, der eine ist mehr Trainer. Also der kann echt ein super Training machen, der kann Spieler in der Position entwickeln. Das ist so ein bisschen der Fachidiot, der die Viererkette nochmal einen halben Meter nach links, einen halben Meter nach rechts schieben kann. Und auf der anderen Seite hast du einen Coach, der beschäftigt sich gar nicht da groß mit, sondern der ist mehr so der People-Manager. Der lässt ein bisschen frei laufen und der sieht wahrscheinlich gar nicht genau so taktisch, was da läuft. Aber der gibt halt ganz viel Verantwortung den Spielern. So, und das ein, und wenn du natürlich beides in dir drin hast, ist natürlich perfekt. Aber Trainer und Coach, das ist, guck, wenn du Business, ich habe auch eine Business-Trainer-Ausbildung gemacht, da steht man ja mehr vor der Gruppe und verkauft sein Produkt. So, und Coach bedeutet, der andere soll eigentlich ein Star werden und nicht der Coach.
Danke, sehr fein dargelegt.
Ja.
Ja, dann bist du ein guter Coach und ein guter Trainer.
Ja.
So Richtung Abschluss. Peter, was möchtest du denn, wie dich deine Teams, deine Mannschaften in Erinnerung behalten? Du hast ja nun einige gehabt.
Ja.
Was?
Also die behalten mich auch immer in Erinnerung.
Ja, das glaube ich. Das tun wir jetzt auch.
Ja, ja, bei mir ist immer, also ich könnte jetzt den Satz sagen, dass sie mich als guten Menschen sehen wollen und so. Aber
ja, das hätten wir jetzt nicht erwartet.
Nee, also ich fand immer ganz wichtig, dass sie mir unheimlich geglaubt haben, was ich sage. Also, dass alles, was ich gemacht habe, sehr ehrlich und authentisch rüberkam. So, und auch wenn ich mich aufgeregt habe oder wenn ich sauer war, dass sie auch wussten, ich will sie zur Höchstleistung bringen. Und noch einmal, weil wir jetzt ein paar Mal schon über diese Vogue-Zeit gesprochen haben und ich habe einen klaren Ansatz, ich versuche alles rauszukitzeln, was geht. Also ich versuche wirklich meine Spieler und dann auch Mannschaft, aber auch Staff besser zu machen und das mache ich auf meine Art. So, und das ist manchmal hart, das ist manchmal lieb, das ist manchmal impliziert, das ist manchmal explizit und dass die ja eigentlich zum Beispiel, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, weiß ich ganz viele Lehrernamen nicht mehr. Also wenn ich nochmal in Bocholt meine Mutter besuche, sehe ich ja noch ein paar Lehrer, die jetzt ein bisschen älter geworden sind auf dem Fahrrad und denke mir manchmal, scheiße, wie hieß der nochmal oder die? Und dann habe ich aber ein, zwei Lehrernamen, die werde ich nie vergessen. Und das waren eigentlich die Leute, die alles aus mir rausgeholt haben oder rausgeholt haben wollten. Und das waren auch manchmal die harten Hunde. Also die sich super auf den Unterricht vorbereitet haben, die auch mit verschiedenen Erziehungsmethoden alles rausholen wollten. Und das war für mich immer wichtig, dass die Spieler wussten, ey, der hat alles gegeben. Auf seine Art und der hat uns versucht, wirklich besser zu machen. So, und da ist der eine Spieler auch mal vielleicht zerbrochen dran, der andere Spieler ist Multimillionär damit geworden mit meiner Methode. Aber also eins kann ich versichern, dass Spieler mich nicht so schnell vergessen.
Okay.
Und ja, das also diesen sogenannten Fußabdruck zu hinterlassen, also irgendeinen Abdruck bei Spielern zu hinterlassen, ob das mit Besprechungen, mit Taktik, mit Training oder halt im Einzelgespräch war, das ist immer für mich ganz wichtig.
Jetzt ist die Frage, was hinterlassen wir an Eindruck, vielleicht auch zusammen bei unseren Zuhörern?
Ja.
Ich habe letztens ein Giveaway gegeben an die Zuhörer. Fällt uns etwas ein, was wir ihnen mitgeben?
Ja, also für mich ist immer ganz wichtig, also mein Lieblingsfilm ist der Club der Toten Dichter. Also immer alle Filme, alle Bücher, wo ein bisschen Rebellen, wo anders denkende Menschen dabei sind und ja, einfach mutig seinen Weg zu gehen. Also und auch wenn das halt mal von der Mainstream-Straße runter ist und du gehst auf den Ich-Weg oder auf den andersdenkende Gasse, also dass du wirklich mutig deinen Weg gehst. Und das hört sich immer sehr Poesiealbummäßig an. Aber dass du dir halt selber unheimlich viel vertraust und auch, ich habe jetzt ja auch nicht so eine tolle Lebensphase, weil jetzt habe ich keinen Job und ich warte auf ein Angebot und dass du aber selber sagst, nee, das ist mein Weg, das ist mein Norm und Wert, dafür stehe ich und da bleibe ich und das mache ich weiter und dann entweder dribbelst du alleine, musst ja Leute finden, die mit dir ein Passspiel aufziehen oder dieser sogenannte One-Touch, der dann doch irgendwann kommen wird.
Okay, das heißt, liebe Zuhörer, wir nehmen mit, One Touch wird irgendwann kommen,
ja.
Hoffentlich früher als später, auch für dich, lieber Peter.
Ja.
Und das andere bedeutet, der kommt ja nur, wenn wir etwas dafür tun, also so sind, wie wir sein wollen und damit mutig sind.
Genau.
Also seid mutig, One Touch kommt.
Ja.
Unser Giveaway. Und jetzt sage ich danke und tschüss und wir hören alle unseren High Five, Peter, komm mal her.
Ja.
Bam. Jawohl. Also, liebe Zuhörer, macht's gut. Herzlichen Dank, lieber Peter.
Danke.
Genieß die Sonne in Berlin und bis bald mal wieder.
Ja.
Wir wollen hören, wie es dir ergangen ist.
Bedankt.
Oder lesen.
Entorzins.
Ja, okay. Also, tschüss.
Ja, das war jetzt krass, Thomas. Also ganz ehrlich gesagt, ich kannte bislang One Touch immer nur von Amazon. Als One-Touch-One-Click-Option, aber jetzt habe ich da nochmal ein neues Bild vor Augen.
Ja, vielleicht kann man das sogar mit reinnehmen. One-Touch braucht diesen One-Click, dass ich es verstehe und dann haben wir mit der richtigen Einstellung auf Dauer auch das Glück des Tüchtigen, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, spannend und ich hoffe, dass unsere lieben Zuhörer das auch gut für sich verwerten können.
Das hoffe ich auch. Also es ist ein tolles Thema, ein toller Gast, den du dir eingeladen hast. Ich freue mich jetzt auch, es geht ja jetzt in 7 Meilenschritten auf dein Buch zu. Wann ist Erstveröffentlichungstag?
Der 11. Juni.
Der 11. Juni. Ja, und dann werdet ihr schon die nächste Podcast-Folge hören und dann werden wir über das Buch sprechen können. Das wird dann Folge 3 sein. Das finde ich großartig. Thomas, Soll ich dir jetzt schon mal gratulieren?
Nein, das tut man nie vorher. Das ist wie beim Geburtstag. Schön abwarten, bis das Event auch eintritt. Und das tue ich auch gerne. Die Spannung steigt und die Vorfreude ist ja bekanntlich eine schöne. Ich sage nicht die schönste, aber eine schöne Freude.
Eine schöne, aber wir können dann möglicherweise den Link in den Shownotes auch bald ändern und dass wir dann auf den One-Click, One-Touch verlinken können und dass ich sofort kaufen kann. Jetzt kann ich es vorbestellen, auch das ist schon mal ganz, ganz wichtig für jeden Autor.
Absolut.
Also nutzt das gerne, wenn euch das neugierig gemacht habt. Thomas, weißt du, woran ich aber auch denken musste, als ich jetzt die Folge gehört habe und das Gespräch mit dir und mit Peter?
Sag mal.
Naja, es gibt ja noch so jemanden, der über Führung spricht. Unser Bundeskanzler, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie.
Ja, okay, was soll ich dazu jetzt antworten?
Ja, ich finde, wir sollten ihm den Podcast schicken. Vielleicht sollte er den Peter einladen, ins Bootcamp gehen, vielleicht mit dir ein Gespräch machen. Aber im Ernst jetzt, ich finde, das ist ja im Moment eines so der, wenn du Führung bei Google News eingibst, dann kommst du halt auch mal ganz schnell auf das Zitat von Olaf Scholz. Ich finde es aber interessant, diesen Blick raus aus der eigenen Bubble zu machen. Also du hast jetzt ja den Fußballer da gehabt. Vielleicht ist das wirklich auch ein Thema, dass wir mal in die Politik schauen, wie Führung in der Politik funktioniert.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Überraschen wir mal uns selber und die Zuhörer.
Machen wir.
Ja.
Also bleibt dran.
Ja, kleiner Indikator, kleines Versprechen. Let's see. Okay. Das war's für heute.
Schöne Grüße.
Ja.
Bis bald.
Bis bald, liebe Birgit. Und auf bald, liebe Zuhörer. Ich freue mich auf mehr. Da kommt noch eine Menge. Bleibt uns gewogen. Bis bald.
Das war der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gerne und lass uns auf LinkedIn oder im Leben weiter plaudern. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes.